Tschüss Medienbruch, der Tagspodcast der HSP.
Erste Sendung 2025 und ich habe ja gerade ganz gespannt auf meinen Monitor im Studio geguckt, was ihr gerade seht. Und das, was ihr gesehen habt, ist das komplett neue Grafik-Setup, was Pascal gebaut hat. Finde ich total cool. Und ich kann noch was Folgendes dazu erzählen. Gestern und vorgestern hatten wir Besuch bei uns im Studio und zwar war der Daniel da von der Firma Fullfilm und hat unser Studio hier mal auf ein neues Level gehoben. Aber dazu werden Mauri und Pascal dann die nächsten Tage, Wochen ein bisschen mehr posten, damit ihr seht, was hier bei uns hinter den Kulissen passiert ist. Ich freue mich heute, den Tobias bei mir in der Sendung zu haben. Hallo Tobias.
Hallo Paul.
Grüß dich.
Immer, zumindest wenn es um berufliche Sachen geht, Verrechnungspreise und Verwaltungsgrundsätze 2024, die am 12. Dezember veröffentlicht worden sind. Und aus meiner Perspektive in der Wahrnehmung und Beobachtung irgendwie so ein bisschen kontrovers diskutiert wurden und eingeschlagen sind mit irgendwelchen Veränderungen, über die wir heute sprechen wollen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Änderungen?
Also wenn du die Verwaltungsgrundsätze 2024 ansprichst, dann ist das im Prinzip die Finalisierung des Entwurfs, über den haben wir letztes Jahr ja auch schon mal gesprochen, der im Sommer 2024 veröffentlicht wurde. Und das BMF sah sich letztendlich in der Pflicht, die Verwaltungsgrundsätze ein wenig zu überarbeiten, weil das Gesetz sich geändert hat. Durch das Wachstumschancengesetz wurden zwei neue Absätze ins Gesetz aufgenommen, was die Dokumentationspflichten angeht, und zwar in Bezug auf Finanzierungsbeziehungen im Konzern mit ausländischen nahestehenden Unternehmen. Und die waren dann in der Tat schon eine sehr kontroverse Angelegenheit, weil halt viele Berater und aber auch Konzerne nun in die Pflicht kommen, ihre Finanzierungsbeziehungen deutlich stärker zu analysieren und dann am Ende auch zu dokumentieren und es auch zu materiellen Auswirkungen kommt.
Hebel sieht für höheres Steueraufkommen?
Das ganz sicher. Also ich kann aus der Praxis berichten, wir haben gerade einen Fall, wo das auch schon einschlägt, wo wir eine Finanzierungsbeziehung mit Irland haben, österreichischer Mutterkonzern, irische Finanzierungstochter, deutscher, Produktionsstandort. Finanzierungen kamen über Irland und jetzt wird gar nicht mehr von der Finanzverwaltung geschaut, sind die Zinsen fremdüblich oder nicht, sondern es wird auch einmal pauschal argumentiert, dass doch jetzt aufgrund eines Funktions- und Risikoprofils der irischen Tochter die Zinsen, die hier in Deutschland angefallen sind, als Aufwand gar nicht mehr zum Abzug zugelassen werden sollen. Das ist ehrlicherweise aus unserer Sicht konträr zum Gesetzestext, noch zur BMF-Meinung, aber das sieht, welche Stilblüten das halt trägt und es wirklich zu gravierenden materiellen Auswirkungen kommen kann.
Okay, wenn ihr jetzt einen konkreten Fall habt, dann betrifft das ja wahrscheinlich einen Prüfungszeitraum vor 24, also 23, 22, okay. 21. Das heißt, das schlägt jetzt schon so weit durch, dass auch noch nicht geprüfte Zeiträume unter die Prämisse fallen.
Genau, das ist natürlich auch ein Thema, was man sehr kontrovers diskutiert gerade, ne, inwieweit da eine Rückwirkung gilt. Aber wir haben ja auch andere Gesetzesänderungen jetzt in der letzten, jüngeren Vergangenheit gesehen, wo der Stichtag, ab dem diese Änderungen galten, ab 2024 oder ab 2025 erst waren, aber für Betriebsprüfungsanordnungen, das heißt eigentlich auf alle offenen Fälle rückwirkend. Und hier ist es halt jetzt noch streitig, ob der 3D und 3E, das sind die beiden Absätze, um die es geht bei den Finanzierungsbeziehungen, auch rückwirkend anwendbar sein können oder nicht. Das ist ein bisschen komplexer, weil der Gesetzgeber hat halt auf BFH-Rechtsprechung reagiert an der Stelle. Und aus unserer Sicht ist das in Teilen rückwirkend zulässig, in Teilen aber auch nicht, weil das ja eine deutliche Verschärfung darstellt in den beiden Absätzen und das kann man als Steuerpflichtiger rückwirkend natürlich im Sachverhalt nicht mehr berücksichtigt haben. Aber das sind noch Themen, die in der nahen Zukunft, glaube ich, diskutiert werden müssen.
Okay. Und gibt es jetzt irgendwie speziellen Fokus auf ganz besondere Finanzierungsdienstleistungen oder egal welche Finanzierungsdienstleister?
Ich würde sagen, egal welche. Also wichtig ist, dass sie halt zwischen zwei Konzerngesellschaften mit ausländischer Prägung stattfinden müssen. Also inländische Gesellschaftsverknüpfungen sind da nicht drunter gefasst. Aber es fallen da nicht nur die Darlehen drunter, sondern es fallen da auch Garantien und Bürgschaften drunter, wenn man die im Konzern gegeben hat, auch Cashpooling Leasingverhältnisse im Konzern, also alles, was letztendlich zu einem Zinsaufwand oder / Zinsertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung führt.
Okay. Und jetzt heißt es ja auch, dass die Dokumentationsanforderung verschärft wurde, unabhängig von der 60- und 30-Tage-Regelung sich verändert hat. Aber was bedeutet das jetzt im Besonderen für diese Finanzierungsdienstleistungen, Fremdvergleichsgrundsatz, was ich dort dokumentieren muss?
Also es ist ja schon immer so gewesen, dass der Fremdvergleichsgrundsatz sich an der Verteilung von Funktionen und Risiken in der Wertschöpfungskette orientiert. Das heißt, das Grundprinzip ist und war immer, diejenige oder derjenige, der in der Wertschöpfungskette im Konzern in seinem Teilbereich ein bestimmtes Funktions- und Risikoprofil hat und damit einen gewissen Wertschöpfungsanteil hat, dem soll auch der adäquate Gewinn zugeordnet werden. Und bei diesen Finanzierungsbeziehungen ist es jetzt nun so, dass das Gesetz letztendlich erstmal davon ausgeht, dass Finanzierungsdienstleistungen immer als risikoarme Dienstleistung zu werten sind, was natürlich bedeutet, dass auch das Entgelt, also der Zins, relativ niedrig zu bemessen ist, im Zweifel bei funktions- und risikoarmen Gesellschaften ohne Personal, sondern nur mit einem Bankkonto vielleicht, ist dann der Anteil am Gewinn, also / Zins, extrem niedrig. Und ich kann aber den Gegenbeweis antreten. Das Gesetz lässt das offen, das ist so eine Art Exit-Klausel und das geht dann wiederum über die Dokumentation des Sachverhalts, also über das konkrete Risiko- und Chancenprofil, indem ich darlegen muss, wer ein Kreditausfallrisiko trägt, wer bestimmte Personen als Personalfunktion bezahlt und desgleichen mehr. Da gibt es noch mehrere Risikothemen, aber das sind so die wesentlichsten. Fremdwährungsrisiken wären noch zu nennen. Und das muss ich halt deutlich detaillierter und tiefer dokumentieren als früher, damit ich überhaupt in meine Argumentation kommen kann, dass ein gewisser Zins angemessen ist.
Okay, verstehe. Jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Ich habe eine Betriebsprüfung, der prüft mein Sachkonto in der G&V, wo Zinserträge oder Zinsaufwendungen drauf sind. Dann prüft er die einzelnen Positionen, Transaktionen auf dem Sachkonto, stellt er fest, da habe ich Zinserträge, weil ich nach extern irische Schwester, was auch immer, was als Darlehen gegeben habe. Und dann wird in die Dokumentationsebene geguckt oder wird erst in die Dokumentation geguckt, was gibt es für Transaktionen und Leistungsbeziehungen, Vereinbarungen. Und dann wird nachher geguckt, wie hoch der Zinsertrag und Aufwand tatsächlich war.
Letztendlich beides, weil der Prüfer prüft natürlich danach, was ist nicht vorhanden, aber hätte vorhanden sein sollen. Und andersrum habe ich ja als Steuerpflichtiger die Pflicht, eine Verrechnungspreisdokumentation zu erstellen. An der orientiert sich ein Betriebsprüfer natürlich auch und schaut sich an, was habe ich dokumentiert, was für Geschäftsvorfälle sind dort schon existent, und dann prüft er die Angemessenheit. Das heißt, er prüft auf der einen Seite das, was ich schon dokumentiert habe, ob es angemessen ist, und auf der anderen Seite sucht er natürlich auch nach weiteren Geschäftsvorfällen, die ich im Zweifel nicht dokumentiert habe, um zu schauen, sind das Transaktionen auch mit ausländischen nahestehenden Personen und hätte ich die im Zweifel dokumentieren müssen und auch die Angemessenheit nachweisen müssen. Es geht aus beiden Richtungen.
Okay, geht es da schon in Richtung Substanztest oder was bedeutet der dann im Detail?
Also da sind wir jetzt schon in der gesetzlichen Regelung relativ tief im Detail, aber was das Gesetz nun sagt, ist, dass wenn ich zwischen nahestehenden Personen, also zwischen zwei Tochtergesellschaften, ein Darlehen ausreiche, ich sowohl einen Wirtschaftlichkeitstest, einen Substanztest machen muss. Das heißt, ich muss nachweisen, dass das darlehensnehmende Unternehmen auch in der Lage ist, in Zukunft den Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung auf das Darlehen auch aus ihrem Geschäftsbetrieb zahlen zu können. Hintergrund dieser Regelung ist, dass man den Missbrauch von Darlehensvereinbarungen umgehen möchte, die nur dem Zweck dienen, über Zinsen Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben, wo ich aber eigentlich keine Substanz habe. Das heißt, ich muss, bevor ich das Darlehen ausgebe oder jetzt, wenn ich schon laufende Darlehen habe, muss ich eine Kapitaldienstfähigkeit nachweisen, sprich ich muss einen Businessplan aufstellen und in dem Businessplan muss dargestellt werden, wie das Unternehmen diesen Kapitaldienst erbringen kann. Jetzt kommen wir zu dem BMF-Schreiben. Im BMF-Schreiben wurde dann konkretisiert, was du eingangs angesprochen hast, dass natürlich auch Anschlussfinanzierungen möglich sein müssen in diesem Businessplan, weil das sonst realitätsfremd wäre, dass jedes Darlehen immer vollständig getilgt wird. Das ist in der Praxis ja nicht üblich, sondern in der Regel zahlt man die Zinsen, im Zweifel auch endfällig, und hat dann eine Anschlussfinanzierung. Das ist Punkt 1. Das ist also die Kapitaldienstfähigkeit oder der Wirtschaftlichkeitstest. Das zweite Thema ist, dass ich einen Geschäftszweckstest machen muss. Also ich muss auch nachweisen, dass das Unternehmen, das das Darlehen erhält, das Darlehen auch für seinen Geschäftszweck wirklich benötigt. Kommt auch aus dieser Missbrauchsvermeidungsvorschrift. Und das sind die zwei wesentlichen Punkte, die das Gesetz neuerdings vorschreibt und die eine erhöhte Dokumentationspflicht nach sich ziehen. Übrigens auch schon außerhalb der Verrechnungspreisdokumentation.
Ja, aber wenn ich das jetzt so höre, dann ist das ja innerhalb von 30 Tagen überhaupt nicht mehr leistbar.
Nein, also das ist ja auch das, was wir letztes Jahr schon mal besprochen haben, als wir miteinander hier zusammengesessen haben. Die Verschärfungen wurden ein Stück weit geframed im Wachstumschancengesetz, im Bürokratieentlastungsgesetz, aber am Ende bringen sie eigentlich einen deutlichen Mehraufwand, eine Verschärfung und eine höhere Dokumentationspflicht mit sich. In 30 Tagen werde ich das nie schaffen und deshalb muss ich das zu Beginn der Transaktion, wenn ich das Darlehen ausreiche, da muss ich schon die Dokumentationslage schaffen, damit ich später in meiner Verrechnungspreisdokumentation auf diese Belege oder Dokumentationen zurückgreifen kann.
Jetzt hattest du noch in der Vorbesprechung geschrieben, es gibt sowas wie Amor B. Was ist das?
Das ist auch etwas Neues, was in den Verwaltungsgrundsätzen 2024 erstmalig von der Finanzverwaltung berücksichtigt wurde. Der Amor B kommt aus den OECD-Guidelines, ist ein letztendlich Vereinfachungsinstrument für Warenverkehr und Dienstleistungstransaktionen und soll die Angemessenheitsdokumentation und das, was von Finanzbehörden weltweit als angemessen anerkannt wird, ein Stück weit vereinfachen. Das ist als Anlage 4, / Anlage 5 zu diesen Verwaltungsgrundsätzen beigefügt, ist auch nicht ganz trivial, hat, ich sage jetzt mal, 20 bis 30 Seiten. Im Kern heißt es aber, dass bei einem bestimmten Risiko- und Funktionsprofil, nämlich bei einem, ich nenne das jetzt mal Standardprofil, einer Vertriebsgesellschaft, die entweder im eigenen Namen ein- und verkauft, also Buy-and-Sell-Modell oder auch als Handelsvertreter tätig ist, als Dienstleistungsmodell, je nach Branchengruppe, da gibt es dann als Matrize verschiedene Branchengruppen, eine Nettomarge von ungefähr 1,5 bis 5,5% annehmen kann und davon ausgehen darf, dass die Finanzverwaltung das auch als fremdüblich anerkennt. Das ist ehrlicherweise das, was ohnehin schon in der Praxis seit vielen, vielen Jahren, zumindest in meiner, so ein bisschen als dicke Daumenregel galt, dass wenn die Nettomargen gerade von so Standard-Vertriebsgesellschaften zwischen, ich sage jetzt mal, 2 und 5% liegen, dass dann ein Betriebsprüfer in der Regel nicht in eine Prüfung einsteigt, weil er sagt, Haken dran, das soll schon so passen. Und das ist so ein Stück weit eine Internationalisierung dessen.
Okay. So, dann ein anderer Punkt, was auch heiß diskutiert wurde, auch kontrovers diskutiert wurde, ist diese Transaktionsmatrix, wo mir halt gespiegelt wurde von verschiedenen Teilnehmern, ja Mensch, endlich eine Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation, aus meiner Sicht nicht, weil es in einer trügerischen Sicherheit meinen Mandanten oder Unternehmer wähnt, dass er sagt, ich habe eine Transaktionsmatrix, ich bin safe. Dann kommt der Prüfer, haut sich die an, sagt, ist ja schön, ich hätte jetzt auch gerne den Rest der Dokumentation in den nächsten 30 Tagen und dann stehe ich da. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es genauso. Also man muss das auch ein Stück weit in den historischen Zeitablauf einordnen. Es gab in 2022 schon durch die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, dieser DRC7-Richtlinie, die Veränderung in die Vorhaltepflicht im Verhältnis zur Vorlagepflicht der Dokumentation. Bisher war es ja so, wenn man das nochmal sich vergegenwärtigt, dass ich die Dokumentation eigentlich erst erstellen musste, wenn die Betriebsprüfungsanordnung auf den Tisch flatterte und auch dort drin stand, dass ich die Dokumentation übermitteln soll. Und dann hatte ich 60 Tage Zeit, also 2 Monate, beziehungsweise bei außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen 30 Tage Zeit. Das hat in der Regel in der Vergangenheit gereicht. Das hat deshalb gereicht, weil es eine Mischung war aus, auch die Betriebsprüfung war noch nicht so scharf darauf. Ich hatte genug Zeit, die Qualität und der Umfang der Dokumentation war noch nicht so hoch und dann hat man das, ich sag mal, mit Ach und Krach geschafft. Jetzt hat man 2022, beginnend ab dem 01.01.25, eine Verschärfung dahingehend vorgenommen, dass ich die Dokumentation halt vorhalten muss und jederzeit auf Anforderungen übermitteln muss. Also auch im Zweifel, wenn ich meine Steuererklärung abgegeben habe, also Körperschaftssteuererklärung, Gewerbesteuererklärung und auf auf Veranlagungsebene in der Prüfung schon einmal in die Dokumentation geschaut werden möchte. Dann muss ich die auch schon vorlegen können. So, und diese Vorhaltepflicht sollte dann über das Bürokratieentlastungsgesetz letztes Jahr entschärft werden, indem man sagt, na ja, aber diese Vorhaltepflicht reduzieren wir im Umfang nicht auf die gesamte Dokumentation, sondern halt nur das, was du jetzt ansprichst, diese Transaktionsmatrix. Die ist dann auch im Paragraph 90 Absatz 3 als neuer Berichtsbestandteil. Es gab bisher ja das Local File und das Master File. Jetzt gibt es das dritte mit einbezogen worden. Aber im Kern ist es genauso, wie du sagst. Ich muss auf einmal die Transaktionsmatrix plus eine Stammdokumentation, wenn ich mehr als 100 Millionen Euro Umsatz mache, abgeben. Bin aber trotzdem in der Pflicht, innerhalb von 30 Tagen meine gesamte Dokumentation dann nachzureichen. Und was wird in der Praxis passieren? In der Betriebsprüfung wird man sich die Transaktionsmatrix nehmen, man wird sich die Transaktion anschauen, wesentliche Transaktionen identifizieren und dann sagen, ja, dann gib mir mal jetzt die Dokumentation dafür. So, und dementsprechend ist das keine Vereinfachung, sondern eine massive Ausweitung der Pflichten, weil ich auf einmal jetzt beides vorhalten muss. Und ich muss auch beides übermitteln können. Deshalb ein ganz klares Bürokratiebelastungsgesetz an der Stelle und kein Entlastungsgesetz.
Okay. Und was empfiehlst du jetzt Unternehmen?
Bisschen. Also ich würde Unternehmen grundsätzlich empfehlen, dass diese Transaktionsmatrix, so wie sie jetzt beschrieben ist, Einfluss in die gesamte Verrechnungspreisdokumentation finden sollte als eigener Berichtsbestandteil. Wenn man ehrlich ist, war das eigentlich auch immer schon so. Also man hat ja eigentlich schon immer seine ganzen Transaktionen dargestellt in der Sachverhaltsdokumentation. Und wenn man das jetzt ein Stück weit rausnimmt, hat man sie eigentlich. Das heißt, ich bin in der Lage, mit relativ wenig Aufwand diese Transaktionsmatrix auch herstellen und liefern zu können. Das bedeutet aber, ich muss die Verrechnungspreisdokumentation nicht mehr, wie ich es gerade geschildert habe, nachgelagert machen, sondern ich muss sie wirklich wie einen jährlichen Routineprozess mit meiner Jahresabschlusserstellung, Jahresabschlussprüfung, Erstellung der Steuererklärungen auch in einen jährlichen Prozess packen und diese Dokumentation regelmäßig erstellen. Die Verschärfung und warum ich dafür so plädiere, ist halt auch das Thema Finanzierungsbeziehungen, weil auch dort muss ich ja nicht mehr für das gesamte Unternehmen die Dokumentation erstellen, sondern ich muss ja sogar für meine einzelne Transaktion, also für die Finanzierung, eine separate Dokumentation erstellen. Stichwort Wirtschaftlichkeitstest und Kapitaldienstfähigkeit. So, und das alles führt dazu, dass ich immer stärker die Dokumentationspflichten vorgelagert vor den Anfang des Prozesses schiebe. Und das ist meine strikte und strenge Empfehlung. Ich weiß, dass das immer noch ein unliebsames Kind ist, wenn man das so ungern macht, aber wenn man das nicht macht, kommt man hinten raus wirklich in große Probleme, weil die Betriebsprüfung mittlerweile wirklich materiell, und da sind wir beim Anfang unseres Gesprächs, ordentlich zu lang und das auch teilweise mit Methoden, die zumindest mal fragwürdig sind. Und dem kann man sich wirklich nur erwehren, wenn man eine tragfähige Dokumentation hat.
Okay. Also das Risiko am Ende für mich als Unternehmen ist hoher Aufwand in Form von Euro, wenn ich das nicht tue, weil erstmal hinzugeschätzt wird und ich dann klären muss, dass das nicht so war.
Also genau, und man muss immer sehen, dass halt auch die nicht nur der Mehraufwand irgendwann auf mich zukommt, sondern ich habe in der Regel immer erstmal einen Mittelabfluss, ich kriege einen Steuerbescheid, ich muss das bezahlen. Und kann dann dagegen klagen, Rechtsmittel einlegen und habe dann 2, 3, 4 Jahre Ungewissheit. Aber das Geld ist erstmal weg. Also ich habe ein Finanzierungsthema oder Liquiditätsthema.
Ein Thema eben noch, du sagtest, der Prozess zur Erstellung der Verrechnungspreisdokumentation sollte an den Jahresabschlusserstellungsprozess angehängt werden. Bei den Themen, die wir jetzt gerade eben hatten, wenn ich mit einer Schwester, Tochter, Mutter eine Finanzierungsdienstleistung vereinbare, sollte ich doch schon dann im Laufe des Jahres das für meine Verrechnungspreisdokumentation festhalten. Oder nicht?
Ja.
Weil das ist doch bei allen Beteiligten frisch.
Korrekt. So, und also du hast vollkommen recht. Was ich meinte, war die gesamte Dokumentation.
Ja.
Ne, diese Darlehens- oder ich sag mal Finanzierungsbeziehung, die muss ich wirklich, bevor ich diese Transaktion überhaupt ausführe, dokumentieren.
Okay. Genau. Gut. Hast du noch einen abschließenden Rat für unsere Zuschauer, Zuhörer?
Also ich kann nur den Rat geben, sich nicht darauf zu verlassen und zu hoffen, dass die Betriebsprüfung das Thema hoffentlich nicht so aufgreift oder einfach weiterhin so aufgreift wie in der Vergangenheit. Und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass der Berater, dem ich vertraue und der mich schon seit 10, 20 Jahren berät, sozusagen allmächtig ist, weil ohne Sachverhalt, ohne Dokumentation wird es zunehmend schwer, auch in Betriebsprüfungen Dinge zu erläutern, zu erklären, wegzuverhandeln, nachzuliefern. Das zeigen einfach diese Gesetzesänderungen, dass ein deutlich stärkerer Wert auf Sachverhalt, Funktion, Risikoanalyse und Dokumentation gelegt wird. Dafür kann ich nur wirklich plädieren.
Okay, super. Vielen Dank für deine Zeit. 20 Minuten sind schon wieder um. So schnell geht das auch bei so einem trockenen, vielleicht manchmal leidigen Thema.
Verrückt, ja.
Ja, nächste Woche haben wir ein spannendes Thema, und zwar geht es mit Steve um das Aktuelle im Bereich Nachhaltigkeitsreporting. Da haben wir es ja letztes Jahr nicht geschafft, das in nationales Recht zu kippen, und viele Unternehmen sind jetzt in der, wissen nicht, was sollen sie jetzt tun. Ich denke mal, bei euch wird es auch Mandanten geben, die davon betroffen sind, und darüber sprechen wir dann nächste Woche. In dem Sinne, Tobias, vielen Dank für deine Zeit und noch eine schöne Woche.
Ist gut. Sehr gerne. Grüße nach Hamburg. Tschüss.
Tschüss.